Ja, Gebet. Ich habe mir gedacht, überschreibt es das Handy zum Allmächtigen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht mit dem Beten. Manche von uns sind sicher so halbe oder ganze Experten und beten viel und gern und freudig. Andere, letztens habe ich eine Mail geschrieben, dann kam zurück, ja, das Wort Gebet, da kriege ich gleich ein schlechtes Gewissen. Weil ich weiß, ich sollte, aber ich tue nicht. Oder ich sollte mehr und so. Wo ihr euch da einordnet, weiß ich nicht. Ich bin ganz sicher kein Gebetsexperte, aber es wird mir immer wichtiger. Und deswegen möchte ich einfach ein paar wirklich wenige Aspekte sagen zum Gebet. Der Freddy hat schon gesagt, irgendwer hat da ein ganzes Buch geschrieben und er hat jetzt 6 Monate gebraucht, um die ersten 60 Seiten zu lesen. So langsam liest er normalerweise nicht. Okay, man kann viel sagen, denke ich, über das Gebet. Und mir sind ein paar Gedanken wichtig geworden. Wenn wir so unsere normalen Gebete anschauen, dann geht es da ganz viel um uns normalerweise. Wir haben irgendwelche Sorgen, die bringen wir Gott. Und das ist ganz okay. Ich zum Beispiel habe mir angewöhnt, wenn ich irgendwas suche und ich finde es nicht, dann bete ich. Und ganz oft finde ich es dann. Und es ist schön, einfach so im Alltag zu beten. Und das ist so weit, so gut, aber Gebet ist viel, viel mehr, denke ich. Und ich möchte als erstes einen Vers lesen, genau 2 Verse lesen, Epheser 6, 18 und 19. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist, seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Auch für mich, dass Gott mir das rechte Wort schenke, wenn es darauf ankommt, mit Freimut das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Viele werden wahrscheinlich wissen, Epheser 6, da steht ganz viel, was überschrieben wird, die Waffenrüstung Gottes. Oder die geistliche Waffenrüstung, Entschuldigung. Und die meisten von uns werden wissen, dass da verschiedene Sachen dazugehören, der Helm des Heils und den Brustpanzer der Gerechtigkeit und das Schwert des Geistes und so weiter. Gebet steht auch da. Und das war, muss ich sagen, wie wir das jetzt so angeschaut haben, war das zuerst einmal ein bisschen eine Überraschung. Okay, Gebet gehört mit zur geistlichen Waffenrüstung. Und zwar in 2 verschiedenen Aspekten, mindestens 2, betet jederzeit, steht da mal. Und dass wir mit intensiv und mit Ausdauer beten sollen. Wenn man jetzt die klassische Gebetshaltung, geschlossene Augen und gefaltete oder so Hände anschauen, und ich mir vorstelle, so, jetzt muss ich jederzeit, alle Zeit beten mit geschlossenen Augen, dann gibt es ein Problem. Weil Gott hat uns ja die Augen nicht nur dazu gemacht, dass wir sie schließen, sondern auch, damit wir hin und wieder was sehen. Betet jederzeit, steht trotzdem da. Wie kann das jederzeit beten praktisch gehen? In einem Kalender von Hans-Peter Reuer, der vor 2 Jahren, glaube ich, in den Himmel übersiedelt ist, da habe ich folgenden Satz gelesen. Haben wir den? Mache Gott zum Gegenüber in all deinen Gedanken, egal ob im Auto, beim Einkaufen oder vor dem Computer. Besprich mit Gott genau das, was du gerade tust. Und das ist schon ein bisschen, also da muss ich nicht die Augen immer zu haben. Gell? Vor dem Computer habe ich sowieso die Augen nicht zu normalerweise. Ich denke, das ist eine gute Beschreibung von betet jederzeit. Sei jederzeit, besprich mit Gott das, was du gerade tust. Eine gute Ehe ist eine tolle Sache. Wenn man einen Ehepartner hat, mit dem man alles ausreden kann, mit dem man auch das, was einen so ganz tief drinnen bedrückt, wenn man das reden kann oder auch die Freuden teilen kann, das ist super. Aber wir wissen alle, der Ehepartner hat einen Tagesablauf, ich habe einen Tagesablauf, ich kann nicht ständig mit ihm reden. Wir treffen uns, wenn es gut geht, am Abend irgendwann und dann haben wir hoffentlich eine schöne Zeit miteinander. Bei Gott ist es anders. Ich kann immer und soll immer mit ihm reden. Betet jederzeit, steht da. Immer Rat suchen, und das ist ein unfassbares Vorrecht. Ich habe mir ausgerechnet, wenn Gott einen nach dem anderen von den Christen eine Audienz geben würde. Wir haben ungefähr 2,5 Milliarden Christen auf der Welt. Wisst ihr, wie oft wir da drankommen und kämen in unserem Leben? Wenn wir eine Sekunde Audienz hätten, einer nach dem anderen, circa einmal in unserem Leben. Einmal in unserem Leben eine Sekunde. Dann würde es sich ungefähr ausgehen. Gell? Aber Gott kann, wir können alle jederzeit zu Gott kommen. Und das ist ein unfassbares Vorrecht. Das Handy zum Allmächtigen, das funktioniert. Das funktioniert, ja. Manchmal wische ich auf mein Handy herum und das Handy tut nichts. Und dann ärgert man sich. Weiß nicht, ob es euch so geht. Das ist bei Gott nicht so. In dem Text von Hans-Peter Reuer steht dann, das wird dein Leben verändern. Vermutlich lassen sich manche Computerseiten unglaublich schwer anklicken, wenn ich mit Gott im Gespräch bin. Vermutlich wird auch der Ärger über den, der mir gerade den Parkplatz weggenommen hat, deutlich kleiner, wenn ich mit Gott im Gespräch bleibe. Und so weiter. Vermutlich werde ich manche Chance plötzlich erkennen, wenn ich mit Gott im Gespräch bleibe. Eine betende Grundhaltung wird mein Leben verändern. Das Zweite, was hier steht im Epheser 6, bittet für alle Heiligen und auch für mich, dass Gott mir das rechte Wort schenkt, wenn es darauf ankommt, mit Freimut das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Wir dürfen füreinander beten. Paulus sagt, geht bitte, betet für mich. Betet, ich brauche euer Gebet, damit ich von Gott reden kann, damit ich merke, da ist jetzt eine Gelegenheit. Aber ich brauche euer Gebet, allein schaffe ich es nicht. Sogar der Paulus. Wie auch. Da sind wir mitten in unserem Thema von 42 Tagen. Wir brauchen diese Gebetsunterstützung, damit wir im richtigen Moment die richtigen Worte finden, damit wir nicht zu viel und nicht zu wenig sagen und mit unseren Mitmenschen über Gott reden können. Ja, also zur geistlichen Waffenrüstung gehören zumindest zwei verschiedene Gebetsarten dazu. Und ich komme noch mehr drauf. Das ständige Reden mit Gott und das Gebet füreinander und speziell füreinander im Weitergeben des Evangeliums. Das ist sozusagen der erste Punkt, wer Punkte machen will. Der zweite Punkt, der mir sehr wichtig geworden ist und auch ein Stück weit meine eigene Einstellung verändert hat. Epheser 6, 11 bis 12. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wenn ich auf den Berg gehe, dann muss ich mir inzwischen überlegen, wie hoch ist denn der? Schaffe ich das noch? Wie schwierig ist der Weg? brauche ich ein Seil, brauche ich Steigeisen, was immer. Wenn Seil und Steigeisen sind, dann geht es eh nicht mehr. Ich muss mir, mit anderen Worten, ich muss planen, schaffe ich das, was ich mir vorgenommen habe oder nicht? Mit welchen Schwierigkeiten muss ich rechnen, die ich überwinden kann? Und jetzt steht da, unser irdischer Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Er richtet sich nicht gegen Menschen, sondern gegen die Herrschaften und gegen die Gewalten in den himmlischen Regionen. Letztlich gegen Satan. Werde ich diese Dämonen allein besiegen? Werde ich Satan allein selber besiegen? Schaffe ich das? Einen Menschen, den kann ich vielleicht besiegen. Ich kann Kampfsport üben, ja, ich kann den in die Kraftkammer geben, dann wird da ein bisschen mehr. Und vielleicht bin ich irgendwann stark genug, dass ich niederringen kann. Aber gegen Dämonen? Das ist blöd. Ich habe mir gedacht, das ist so irgendwie, wenn ich da unten mit meinem Holzschwert herumrenne, gell? Und da oben in 1000 oder 2000 Meter Höhe gibt es ein Schar von Hubschraubern. Und ich hupfe da herum und die haben moderne Waffen drinnen. Das ist denen nicht einmal wurscht, gell? Ich glaube, das ist das Bild, was Paulus da beschreibt. Das Schwert ist von irgendeinem Jungscharlager, das ist auch nicht einmal scharf, gell? Das ist ganz wurscht. Aber auch wenn es ganz scharf wäre, ich könnte nicht siegen gegen die Dämonen. Ich muss mit dem Boss in Verbindung bleiben. Sonst habe ich keine Chance. Auch wenn ich mehr habe als dieses Schwert, gell, als dieses Holzschwert da. Wie soll man einen Kampf gegen einen übermächtigen Feind gewinnen? Das geht nicht. Wir müssen mit Jesus in Verbindung bleiben, sonst scheitern wir. Und ich vermute, wir alle haben das schon einmal erlebt, dass wir gedacht haben, ja, das schaffe ich und bin gescheitert. Ich habe meine Wunden davon getragen. Jesus hat mich trotzdem getragen in seiner Liebe, aber ich habe mir Wunden geholt, weil ich den Feind unterschätzt habe und dabei vergessen habe, dass es notwendig ist, ständig mit Jesus im Gespräch zu bleiben. Da ist es mir irgendwie ein ganz, ganz wichtiger Gedanke geworden. Ja, jetzt habe ich noch was vergessen. Das hätte ich vorher sagen sollen, ich hätte mehr auf meinen Zettel schauen sollen, dann hätte ich es gesehen. Genau. Epheser 1,20, da steht sinngemäß, Gott hat Christus aus den Toten auferweckt und ihn zu seiner Rechten gesetzt in den himmlischen Regionen. Das sind auch diese himmlischen Regionen. Jesus ist dort oben. Jesus ist dort oben mit seinen Hubschraubern, dort, wo die Dämonen sind. Und er ist stärker als die Dämonen. Und deswegen brauche ich die Verbindung mit ihm. Dann ist mein Schwert nicht mehr wichtig, sondern es ist die Verbindung mit Jesus das Entscheidende. Ich kann den Kampf nur gewinnen in der Verbindung mit dem, der mächtiger ist als die Dämonen. Ja, und jetzt möchte ich euch mitnehmen in ein Beispiel aus dem Alten Testament, was ich irgendwie ganz schön gefunden habe. Oho, da fehlt was oben, 2. Könige 6 soll da oben stehen, 12 bis 17. Da wird erzählt, dass der König von Aram, das ist Syrien, das heutige Syrien, kämpft gegen den König von Israel. Und der König von Aram legt dem König von Israel immer wieder Hinterhalte. Aber der König von Israel geht nie hinein in diese Fallen. Und irgendwann wird der König von Aram sauer und denkt sich, was ist da los? Das gibt's nicht, dass der nie in meine Fallen, in meine Hinterhalte hineingeht. Da muss irgendeiner sein, der bei mir sein, der dem König von Israel verrät, wo ich die Fallen stelle. Der holt seine engsten Berater und sagt, wer ist das? Wer ist der Spion? Wer ist der Verräter in unseren Reihen? Sagt's mir das. Und dann steht ihm da im Vers 12, da sprach einer seiner Obersten, nicht doch, mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König von Israel, auch was du in deiner Kammer redest, wo dein Lager ist. Da sprach der König, so geht hin und seht, wo er ist, dass ich hinsende und mir den Elisa holen lasse. Und sie sagten es ihm an und sprachen, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus. Und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zum Elisa, o weh, mein Herr, was sollen wir jetzt tun? Elisa sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Der König von Aram bekommt heraus, nein, es ist kein Spion, aber es ist ganz blöd. Der König von Israel, der hat einen Propheten und der Prophet, der, dem sagt Gott, was ich da plane. Und ich kann das nur so geheim halten, der Prophet wird das immer wissen. Kass. Ein echter Kass. Okay, fangen wir diesen Elisa, den schnappe ich mir, dann werde ich den König von Israel auch fangen können. Und er zieht los, nach Dothan, schickt seine Soldaten nach Dothan und in der Früh wacht der Gehilfe von Elisa auf, schaut hinaus und es fällt ihm das Herz in die Hosen. Was jetzt? Er rennt zum Elisa, aber Elisa bleibt ganz ruhig. Elisa lässt sich von der Panik nicht anstecken. Warum? Weil Elisa sieht, dass Gott mit seiner Macht da ist, dass Gott ihn beschützt. So bleibt er ruhig, mitten in der Gefahr. Und Elisa macht noch was. Er sagt nicht nur, reg dich nicht auf, Gott ist stärker. Er betet und sagt, geh, Papa im Himmel, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Und Gott öffnet dem Gehilfen die Augen und plötzlich sieht der Gehilfe die Heerscharen Gottes rund um Elisa herum und kann ruhig werden, mitten in der Gefahr. Gebet füreinander kann uns die Augen öffnen, dass wir die Macht Gottes sehen und trotz Gefahr ruhig werden. Ich denke, das ist ein wichtiger Teil der Waffenrüstung Gottes, die wir anziehen sollen. Zu beten, dass wir die Allmacht Gottes sehen und so ruhig werden, auch in schweren Situationen. Es braucht aber Gebet. Es braucht eigenes Gebet und es hilft auch, wenn andere für mich beten, dass wir im Herzen merken, was es bedeutet, was Jesus in Matthäus 28 sagt, mir ist alle Macht gegeben und ich bin alle Zeit bei euch. Dass wir da aus diesen Versen heraus ruhig werden. Nur zur Vollständigkeit. Das bedeutet nicht, dass uns nie etwas passieren kann. Die meisten Jünger Jesu sind ermordet worden. Waren immer wieder körperlichen Leiden ausgesetzt. Aber es bedeutet, dass ich sogar im Tod bei Jesus geborgen bin, wenn ich mich ihm anvertraue, weil er stärker ist als der Satan. Wenn ich mich Jesus anvertraue, lebe ich genauso lang, wie Jesus es will. Und nicht, wie der Teufel es will. Ich bin geborgen. Aber das weiß ich nur, solange ich mit Gott in einer lebendigen Beziehung bleibe. Solange ich mit ihm bete, solange das Handy eingeschaltet bleibt. Ja, wie geht's denn weiter in unserer Aramäer-Geschichte? die rücken jetzt heran, gell? Und es wird früh und jetzt kommen die Heerscharen, kommen immer näher zur Stadt und es wird brenzlig, jetzt muss irgendwas geschehen. Und der Elisa betet und sagt, Vater im Himmel, schlag die mit Blindheit. Ja. Und Gott schlägt die Feinde mit Blindheit. Und der Elisa geht locker hinaus und sagt, hey, der, den ihr sucht, der ist nicht da. Kommt mir nach und ich führe euch dorthin. Und sie merken nicht, dass es der Elisa ist, den sie fangen wollen, weil Gott ihnen die Augen verschlossen hat. Ja, Elisa betet und geht dann. Irgendwie cool, oder? Gott öffnet neue Möglichkeiten. Mit Gott habe ich neue Möglichkeiten. Gott ist nicht nur der, der uns in Gefahr beschützen kann, sondern er hat Möglichkeiten, die wir nicht haben. Gott tut das nicht immer, dass er so eingreift, aber er kann es immer. So wie wir ohne Gott gegen die dämonischen Mächte chancenlos sind, so sind wir mit Gott mit hineingenommen in Gottes Möglichkeiten des Sieges, der Veränderung. Epheser 2,6: Gott hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Da sind wieder diese himmlischen Regionen. Jesus nimmt uns mit hinauf in seine Flugzeuge, in seine Hubschrauber. Entschuldigung, ich war bei den Hubschraubern im Bild. Ist ja wurscht, ist ja nur ein Bild. Aber es braucht diese Beziehung. Es braucht das eingeschaltete Handy. Es braucht das Gebet. Dann bin ich mit Jesus. Das macht Mut, oder? Gott hat unglaubliche Möglichkeiten. Im Gebet können wir da andocken. Da nimmt er uns mit hinein in seinen Siegesbereich. Er nimmt uns mit hinauf in seine Hubschrauber. Wenn wir jetzt das, also, ja, das habe ich nicht gedacht, dass ich das sage, aber ich sage es ganz kurz. Wenn wir die Zeit, was wir da im Peace and Hope House erlebt haben bisher, dann ist das immer wieder so ein, Gott nimmt uns mit hinein in seine Möglichkeiten. Wir tun schon auch. Wir sitzen nicht im Lehnstuhl. Und manche sitzen noch viel weniger im Lehnstuhl wie ich. Aber Gott nimmt uns hinein in seine Möglichkeiten. Und das ist was Unglaubliches, gell? So, jetzt gehen wir weiter. Im 20 bis 23, der Elisa führt sie nach Samaria. Das ist nicht so wahnsinnig, ich lese das jetzt nicht alles vor, ihr könnt es lesen, wenn ihr wollt, ich erzähle es euch. Das ist nicht so wahnsinnig weit weg von Dothan, es sind ungefähr 15 Kilometer, aber es ist weiter weg, also es ist mitten hinein ins Feindesland. Wenn diese Aramäer, die Soldaten, vielleicht den Elisa nicht gekannt haben und nicht erkannt haben, so hätten sie doch merken müssen, hoppla, wir kommen immer mehr in Feindesland hinein. Das ist aber blöd, das ist gefährlich, oder? Aber das haben sie nicht gemerkt. Gott hat ihnen die Augen verschlossen. Und jetzt sind sie mitten in dem Feindesland und dann betet Elisa wieder und sagt, jetzt öffne ihnen die Augen. Upp, jetzt merken die, oh, jetzt sind wir, wo sind wir? Umzingelt von Feinden. Das ist jetzt blöd. Und der König von Israel reibt sich die Hände und sagt, wow, jetzt habe ich sie. Und, aber bevor er sie erschlägt, die Aramäer, geht er noch zum Elisa und sagt, du mein Vater, soll ich sie erschlagen? Soll ich sie erschlagen? In einer anderen Übersetzung habe ich das zweimal gelesen. Soll ich sie erschlagen? Soll ich sie erschlagen? Ha, ha. Und Elisa sagt, nein, 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 das machst du nicht. Gib ihnen zu essen. Was da vorweggenommen wird, ist dieses Gebot Jesu, liebe deine Feinde, tu wohl denen, die dich hassen. Sie bereiten, der König von Israel bereitet ein großes Mahl Und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zurückzogen. Und dann steht da, seitdem kamen die streifenden Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel. Das unter Gottes Anweisung gelebte, liebe deine Feinde, du wohl denen, die dich hassen, trägt Früchte. Es verändert das Leben, wie es auch im Kalenderblatt vom Hans-Peter Reuer steht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal hat man schon die Versuchung, wenn man Erfolg hat, stolz zu werden, ja, oder hochmütig zu werden, wenn Gott uns irgendwas in seiner Gnade gelingen lässt. Der König von Israel tut das unter der Anweisung Elisas nicht. Er nimmt das neutestamentliche Liebe deine Feinde unter Gottes Leitung als Maßstab. Gebet hilft uns zu erkennen, dass wir abhängig sind, dass wir Gott brauchen. Und das finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt. Wir brauchen Gott. Und wenn wir das erkennen und das im Gebet sich auch ausdrückt, dann wird es leichter, die zu lieben, die uns wehgetan haben. Wir brauchen Gebet, eigenes Gebet und Gebet füreinander. Und Gottes Wirken, damit wir das erleben, das leben können. So. Und jetzt komme ich noch mal kurz zurück zu Epheser 6 mit der Frage, wer ist unser Gegner? Oft leben wir so, als wären Menschen unsere Gegner. Manchmal werden wir verletzt oder übervorteilt. Ich weiß nicht, ob es euch so gegangen ist schon mal, dass ihr jemanden also mindestens bis zum Mond schießen wolltet. Oder besser zum Uranus oder was weiß ich wohin. Vielleicht hast du öfter mal intensiv darüber nachgedacht, wie du dich rächen kannst. Und hast dich vielleicht gerächt. Epheser 6 sagt ganz klar, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Satan mit seinem Heer. Und den können wir nur bekämpfen mit der ganzen Waffenrüstung Gottes. Und dazu gehört auch das Gebet. Eine perfekt ausgerüstete Armee wird nicht siegen, wenn sie kein Kommunikationsmittel hat. Die können noch so gut ausgerüstet sein. Es braucht einen Chef und der Chef muss irgendwie den Soldaten, die Soldaten steuern können. Sonst geht das nicht, sonst werden sie sich gegenseitig zerfleischen. Beim Heer ist das ganz logisch, oder? Wenn es die Kommandozentrale gibt und die Kommunikation zu jedem Soldaten, dann kann der echte Feind besiegt werden. Jesus ist unsere Kommandozentrale. Das Gebet, unser Kommunikationsmittel, der Heilige Geist, der Übersetzer. Ohne Gebet wird nichts. Ohne Gebet werden wir andere Menschen bekämpfen und nicht den wahren Feind und damit nicht gewinnen. Das Gebet ist die Möglichkeit, Gott um sein Wirken zu bitten, damit Menschen rund um uns die Augen aufgetan werden, damit sie plötzlich sehen, so wie die Aramäer in Samaria und sehen, es gibt Gott doch. Ohne Gebet wird es nicht viele Bekehrungen geben. Weil unser eigentlicher Feind Satan ist, werden sich Menschen nicht zu Jesus wenden, weil wir so super sind oder so intelligent, sondern weil Gott sie zieht. Wir dürfen Gott im Gebet darum bitten und ihn bestürmen. Ich mache das seit Jahren mit den Menschen in meiner Straße. Ich bete für sie. Ich möchte ihnen von Jesus erzählen, aber ich weiß nicht wie. Ich bin freundlich, wir machen Straßenfeste, wir helfen und so. Und das wird immer mehr Beziehung. Aber Jesus muss dann letztlich die Tür zu den Herzen öffnen. Das kann ich nicht. Gebet ist das unglaubliche Vorrecht, jederzeit und immer mit dem Schöpfer des Universums, das heißt dem Herrn über alle anderen, reden zu dürfen, Beziehung pflegen zu dürfen mit dem Allmächtigen. Das ist unfassbar. Ich habe schon gesagt, würde er uns einen nach dem anderen dran nehmen, dann hätten wir eine Sekunde in unserem Leben mit ihm. So können wir immer zu ihm gehen. Immer. Ob um 3 Uhr früh oder um 3 Uhr Nachmittag, ganz egal. Es ist unfassbar. Gebet ist das wunderbare Vorrecht, andocken zu dürfen an Gottes unendliche Möglichkeiten. Und das ist mir auch ganz wichtig. Wir sind begrenzt. Wir haben einen begrenzten Radius. Gott ist unbegrenzt. Gott hat Allmacht. Gebet ist das wunderbare Vorrecht, aus der eigenen Begrenztheit herauszutreten und den allmächtigen Gott um Hilfe zu bitten. Gebet ist aber auch eine Notwendigkeit, weil die Feinde einfach zu stark sind für uns. Die sind in einer anderen Sphäre, der Feind. Ich brauche Jesus, der stärker ist als Satan. Ich möchte schließen mit 2 Dingen. Das erste ist der Hinweis auf eine kleine Gruppe, die es bei uns gibt. Es gibt eine kleine Gruppe, die beten regelmäßig für Anliegen. Und draußen vor der Ausgangstür links ist ein kleiner Briefkasten. Und wenn du irgendein Anliegen hast, wo du dir denkst, ich möchte, dass wer betet dafür, dann wirf einen Zettel hinein, du kannst deinen Namen dazu geben, ja oder nein, oder nicht, wie du willst. Und es wird vertraulich dafür gebetet von einer kleinen Gruppe von Menschen. Das ist das eine. Das zweite, ich schließe mit diesem Satz. Jesus sagt: Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Ich wünsche uns ganz, ganz viel Mut, unserem Vater im Himmel zu bitten und auch füreinander zu bitten, dass wir die Augen geöffnet bekommen, welche unglaubliche Macht er hat. Amen.